Freizeitparks, Kreuzfahrtschiffe, Streaming, Filme, Taschenbücher, das alles gehört zu einem einzigen riesigen Entertainment-Konzern, zur Walt Disney Company nämlich. Aber womit macht Disney eigentlich hauptsächlich sein Geld? Was ist das Geschäftsmodell dahinter? Und was hat die Klage eines US-Amerikaners gegen die Disney-Themenparks mit diesem magischen Disney-Marketing-Universum zu tun?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Heute mit einem ganz besonderen Gast, der mir gegenüber steht, Christopher Jenert.
Guten Tag und ihr werdet ihn möglicherweise kennen, Markus Wolf.
Christopher ist zum ersten Mal dabei, arbeitet auch schwerpunktmäßig zu Wirtschaftsthemen und Wirtschaftspolitik und wir haben uns gemeinsam für heute, für die Folge, das Unternehmen Disney von allen Seiten angeschaut.
Und wie in einem guten Film starten wir in die Szene mit einem ganz besonderen Fall, der uns erst überhaupt zu Disney gebracht hat. Den versuchen wir genau zu verstehen, um dann auch mehr über den Einfluss und die Komplexität von Unternehmen wie Disney zu lernen.
Genau, und das Ganze, weil wir hier bei What the Wirtschaft ja alle zwei Wochen uns etwas speziellere Themen und Momente des Wirtschaftsalltags vornehmen, wie zum Beispiel diese Klage, um die es gleich geht, gegen Disney. Und wir erzählen euch ausgehend von der Klage dann etwas über das große Wirtschaftsganze, in diesem Fall über den Disney-Konzern und das Entertainment-Business. Seid hier Gast. Ich möchte hiermit nochmal hochheilig erklären, dass ich mit Seid hier Gast in keinem Fall eine Anspielung auf Die Schöne und das Biest machen wollte und wir keine Figurenmelodien oder Ideen der Walt Disney Company für unseren eigenen nicht kommerziellen Podcast nutzen. So viel Zeit muss sein.
Und wenn dafür Zeit ist, dann muss auch Zeit sein für diesen Sound.
Schön.
Dazu später mehr. Wenn euch dieser Schiffshorn-Sound und vielleicht auch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet auf allen gängigen Podcast-Apps, damit dann auch andere Menschen uns finden.
Und jetzt geht's erstmal los.
Wir gehen für den Start der Folge nach Florida. Folgende Situation dort. Eine Frau mit Nuss- und Milchallergie bestellt sich was zu essen im Disney World in Florida. Sie versichert sich wohl vorher noch, dass das auch alles für sie verträglich ist, sagt zumindest der Kläger, ihr Mann Jeffrey Piccolo. Und Jeffrey Piccolo sagt auch, dass das Personal ihnen dann auch versichert hat, dass das auch wirklich alles okay ist. Und long story short, es war offenbar nicht alles okay, weil, und das ist das Krasse an der Geschichte, die Frau ist gestorben. Und die Obduktion hat laut Klage ergeben, dass eine erhöhte Konzentration von Nüssen und Milch in ihrem Körper war. Das heißt also, sie soll an einer allergischen Reaktion gestorben sein. Und das war, wie gesagt, in einem Restaurant in Disney World.
Das ist also der Fall, von dem wir ausgehen. Und diese Klage soll jetzt verhandelt werden. Dazu wäre es aber fast nicht gekommen, muss man sagen, weil Disney nämlich beantragt hat, die Klage abzuweisen. Und jetzt kommt der Punkt, warum wir euch das überhaupt erzählen in dem Wirtschaftspodcast. Die Argumentation nämlich, warum Disney erstmal gesagt hat, nein, Klage ist nicht. Die haben nämlich argumentiert, der Witwer, Jeffrey Piccolo, der da jetzt geklagt hat, der hatte mal ein Probeabo von Disney Plus und da hat er logischerweise auch die AGB von Disney akzeptiert.
Die kein Mensch liest.
Vermutlich wenige Menschen jemals gelesen haben, ja. Aber wenn man sie lesen würde, dann würde man auch in der deutschen Version einen interessanten Absatz finden. Und jetzt kommt Rechtssprache. Und zwar steht da in Großbuchstaben, sie verzichten auf ihr Recht, einen Rechtsstreit vor einem ordentlichen Gericht zu führen. Das bedeutet, Disney will Konflikte mit seinen Kundinnen und Kunden immer erst ohne Gericht klären und zur Not auch vor ein privates Schiedsgericht gehen. Auf jeden Fall also nicht vor ein staatliches ordentliches Gericht.
Bei so einem Schiedsgericht verzichtet man also auf sein ganz normales Klagerecht, ein Recht, das wir alle haben. Das ist, muss man aber auch sagen, in den USA nicht unüblich, das so zu machen, aber es ist umstritten, kann man sagen. Und das wiederum ist vielleicht auch noch wichtig. Nicht nur Disney hat solche Klauseln in seinen AGB, das machen andere Unternehmen auch ganz genauso.
Und wir haben uns natürlich direkt gefragt beim heiligen Kap und Kappa, beim heiligen Tassilo der Teetasse, wie ist so etwas möglich und geht das auch noch in Deutschland? Und man muss ja nochmal klar sagen, Disney will, wenn man die AGB von Disney Plus akzeptiert haben, dass man sie niemals verklagt vor einem normalen Gericht. Klingt erstmal für mich und vielleicht auch für dich komisch.
Ich bin ja jetzt frisch dabei. Ich gehe davon aus, dass auch du kein Anwalt bist, ähnlich wie ich. Deswegen holen wir uns mal Christian Solmecke dazu. Der hat einen YouTube-Channel mit 1 Million Followern und da bewertet er solche Medienrechtsfälle und wir haben ihn gefragt, was er denn von so einer Regelung hält. Also eine, in der man auf den ganz normalen Klageweg verzichten muss und ob sowas auch in Deutschland möglich wäre.
In Deutschland ist es in der Regel nicht möglich, in einem Vertrag alle weiteren möglichen rechtlichen Streitigkeiten auch mit anderen Konzernteilen zu regeln. Das liegt vor allem daran, dass allgemeine Geschäftsbedingungen immer den konkreten Vertragsgegenstand betreffen. In diesem Fall war das eben das Streaming. Dadurch kann man nicht gleich alle potenziellen rechtlichen Streitigkeiten mit weiteren Konzernteilen oder anderen Tochtergesellschaften regeln, wie zum Beispiel Schadenersatzansprüche aus Unfällen. Solche Klauseln sind einfach extrem benachteiligend, überraschend und damit nach deutschem Recht unwirksam.
Also zusammengefasst, deutsche Kunden müssen zumindest keine Angst haben.
Ja, super. Dann haben wir das ja geklärt. Verbrauchertipp der Woche bei What the Wirtschaft. Schaltet wieder ein bei What the Wirtschaft.
Nee, stopp. Wir machen weiter, weil, ganz ehrlich, wie undisneyhaft ist das denn bitte?
Christopher, bitte pass auf, was du sagst, denn das, was ich gerade am wenigsten gebrauchen kann, ist eine Klage der Walt Disney Company im Briefkasten.
Okay, dann versuche ich es jetzt mal diplomatisch. Also, diese Argumentation passt nicht unbedingt in das, was Disney eigentlich behauptet zu sein. Wäre das okay?
Das wäre okay.
Also, das haben sie jetzt offenbar auch selbst gemerkt und lassen die Klage jetzt doch zu. Also, sie lassen diese Argumentation mit den AGBs fallen. Und die Begründung ist aber auch ganz interessant. Bei Disney streben wir danach, die Menschlichkeit über alles andere zu stellen. Das sagt der Chef der Disney-Parks, Josh D'Amaro.
Okay, Menschlichkeit scheint ziemlich wichtig zu sein, sagt der Chef der Parks. Und dann gibt es ja noch den Chef der Filmbranche und einen Chef der Kreuzfahrten. Und bei all diesen Unternehmensteilen, die ja auch Jeffrey Piccolo in die Bredouille gebracht haben, haben wir uns gefragt, was ist eigentlich Disney? Was ist das für ein vielköpfiges, vielaugiges Wesen? Wie viel Macht hat dieser Konzern? Und womit macht dieses Riesenunternehmen eigentlich sein Geld? Und eins können wir verraten, es ist nicht Mickey Mouse.
Zumindest nicht nur Mickey Mouse. Dieses Unternehmen, also Disney, hat im Jahr 2023, und jetzt festhalten, fast 90 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Wir können mal gucken, eine andere sehr große Firma auf der Welt ist Nike, der Sportartikelhersteller. Und der hat die Hälfte davon gemacht und daran sieht man schon, wie groß Disney eigentlich ist.
Zeit auf jeden Fall, um auf dieses Unternehmen hinter der Klage zu schauen, die Welt von Disney und dieses Mal nicht im Film, sondern im Real Life.
Jetzt habe ich eben mal einfach so ein neues Wort kreiert. Undisneyhaft.
Das ist sehr kreativ und eine gute Leistung. Danke. Vielleicht wirst du auch direkt von Disney abgeworben als Kreativagent.
Würde ich ehrlicherweise nicht von ausgehen, weil ich auch gar nicht glaube, dass die dieses Wort so toll finden.
Das Wort undisneyhaft.
Mhm. Und um jetzt mal wirklich zu wissen, ob diese knallharte Argumentation von Disney wirklich, Achtung nochmal, undisneyhaft ist, versuchen wir uns mal ein bisschen anzunähern. Was ist eigentlich typisch Disney? Wo kommt dieses Unternehmen her? Und das heißt, es ist Zeit für ein bisschen What the Wirtschaft Storytime.
Das, was wir heute als Walt Disney Company kennen, wurde 1923, also ein paar Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in Kalifornien gegründet. Und Kalifornien hat sich damals schon so langsam als Zentrum der US-Filmindustrie entwickelt.
Das kann man schon daran sehen, dass auch in Kalifornien im selben Jahr Warner Brothers gegründet wurde. Und nur ein Jahr später Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, das ist die Firma, die vor jedem Film diesen brüllenden, bisschen gruseligen Löwen im Vorspann hat. Also durchaus ordentliche Firmen, die auch heute noch am Markt sind.
Also das waren sowas wie Goldgräberjahre für das Filmbusiness in Hollywood und es waren auch Jahre, wo neue Entwicklungen in der Filmindustrie zustande kamen. Zum Beispiel der Sound überhaupt. Nach Jahren, wo es nur Stummfilme gab, war das schon eine Rieseninnovation. Und eben, und das war das große Versprechen von Disney, die Animation. Walter Disney, den kennen wir alle vermutlich unter seinem Spitznamen Walt Disney, hat die Firma damals mit seinem Bruder Roy zusammen gegründet. Und diese Animationsfirma wurde dann 1928, 5 Jahre nach der Gründung, mit einer ganz bestimmten Figur berühmt.
Wenn ihr das jetzt sehen könntet, dann würdet ihr Folgendes sehen. Eine Figur auf einem Boot, und man kann es zumindest hören, die pfeift fröhlich vor sich hin. Und diese Szene, die kommt aus dem Film Steamboat Willie von 1928. Und diese Figur, die hier pfeift, heißt Mickey Mouse.
Und diese Mickey Mouse ist auch in wirtschaftspublizistischen Kreisen berühmt geworden. Zum Beispiel hat die Unternehmerzeitung aus der Schweiz Mickey Mouse mal vor ein paar Jahren gefeiert als, Zitat, eine der ersten kommerziellen Brands der Welt, die in perfekter Weise urheberrechtlich geschützt wurde.
Und das ist schon das Stichwort. Walt Disney hat diesen Schutz des Urheberrechts und auch seiner Marken vor allem deswegen so hochgeschraubt, weil er offenbar vorher mal ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mit Oswald, dem lustigen Hasen nämlich. Im Prinzip sowas wie der Vorgänger der Mickey Mouse. Die hat er erfunden, aber praktisch kaum davon profitiert. Und angeblich hat er genau daraus gelernt und dann einfach alles schützen lassen, was irgendwie ging.
Auf jeden Fall nehmen wir mit, Walt Disney konnte durch dieses Schützen von Mickey Mouse mit jeder verkauften Plüsch-Mickey Mouse, mit jedem verkauften T-Shirt auf jeden Fall Geld machen. Und Mickey Mouse war ja nicht die einzige Figur dieses Unternehmens. Dazu kam noch in den 30er Jahren Donald Duck und über die Jahre die ganze Verwandtschaft aus Entenhausen und eine Marke, bei der mir zum Beispiel bis zu der Recherche jetzt gar nicht so klar war, dass sie auch zu Disney gehört, ist Winnie the Pooh.
Was wir jetzt also wissen, Disney ist wirklich alt, also die Firma gibt es schon sehr lange und das hat auch einen Grund. Sie sind einfach richtig krass drin, Marken und Charaktere zu entwickeln und keiner, das kann man glaube ich so sagen, kann so gut deren Geschichten erzählen wie Disney. Und mit dieser Art, Geschichten zu erzählen, kennt sich eine Frau sehr gut aus, nämlich Ingrid Tomkowiak. Sie ist emeritierte Professorin von der Universität Zürich und sie sagt mir, offenbar gibt es sowas wie eine Disney-Formel für Filme, nach der alles funktioniert. In der Regel sind Disney-Produkte leichte Unterhaltung, kann man sagen. Es gibt immer Musik, Humor und es gibt immer eine Figur, mit der man sich richtig gut identifizieren kann, mit der man mitfiebern kann. Und das ist auch mehr oder weniger schon immer so. Aber Ingrid Tomkowiak hat uns auch gesagt, das wird immer mal wieder modifiziert oder man kann sagen, auch an die Zeit angepasst.
Der Plot, der ist stellenweise mittlerweile auch recht innovativ, indem beispielsweise auf Diversitätsdiskurse eingegangen wird, indem auf Genderdiskurse eingegangen wird. Und gleichzeitig werden aber nach wie vor teilweise recht traditionelle Werte vertreten. Es wird oberflächlich sehr emanzipatorisch argumentiert und wenn man aber dann genauer hinguckt, dann sehnt sich diese sehr emanzipatorisch wirkende Frau dann letztlich doch nach Ehe und Familie und häuslichem Glück.
Also die Disney-Formel ist schon modern sein, aber auch nicht zu viel.
Oder vielleicht könnte man auch sagen, nicht zu sehr anecken, damit man auch wirklich niemanden verprellt.
Es gibt auf jeden Fall eine Forschungsarbeit, die packen wir euch auch in die Shownotes, die mal beispielhaft am Film Mulan, für alle, die den noch kennen, diese Disney-Formel durchgespielt hat. Und da heißt es, dass eigentlich immer folgende Elemente drin sind. Individualismus und Optimismus. Flucht, Fantasie, Magie und Imagination. Unschuld, Romantik und Glücklichsein. Das Gute triumphiert über das Böse.
Und spätestens das klingt dann ja tatsächlich nach einer klassischen Disney-Formel. Früher hat Disney ja auch so ganz althergebrachte Stoffe übernommen, also vor allem Märchen, zum Beispiel Schneewittchen. Das ist eigentlich ja eine ziemlich grausame Story im Original. Am Ende muss nämlich diese Königin, die Schneewittchen immer so um ihre Schönheit beneidet, richtig büßen und wird dann in glühende Eisenschuhe gesteckt und dann muss sie so lange tanzen, bis sie stirbt. Zumindest ist das sozusagen die Urform, die auch zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, kennst du so tschechische Märchenfilme, die ja auch manchmal, genau, und da wird das auch so gezeigt.
Sind schon darker auf jeden Fall. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass Disney den umgearbeitet hat, aber es macht ja einen Punkt. Bei Disney ist es auf jeden Fall nicht so dunkel, dass es insgesamt deutlich harmonischer. Die Zwerge sind super sympathische kleine Typen und so weiter. Alles ein bisschen kindlicher. Und so hat Disney das eben auch bei anderen Storys durchgezogen. Zum Beispiel eben auch bei Dornröschen oder Aschenputtel.
Und in der Soziologie gibt's auch ein Wort dafür, nämlich Disneyfication. Wenn Sachen so verändert werden, dass sie unterhaltsamer sind, dass sie einfacher zu verstehen sind, eben irgendwie safe, alle verhalten sich richtig. Am Ende gibt's immer ein Happy End. Und man weiß, wenn Disney draufsteht, dann hat man hinterher zumindest nicht schlechtere Laune als vorher.
Und Ingrid Tomkowiak hat in dem Zusammenhang nochmal was gesagt, was eigentlich vielleicht erstmal offensichtlich klingt, aber am Ende als kleine Erinnerung nicht schlecht ist, wenn wir auf Disney und eigentlich fast jedes Unternehmen überhaupt schauen.
Disney ist von Anfang an ein Wirtschaftsunternehmen, was von seiner Arbeit leben möchte und Profit erlangen möchte. Insofern kann man eigentlich alles, was Disney macht, unter diesem Aspekt natürlich betrachten.
Da ist das Stichwort Geld, Geld verdienen. Und genau so werden dann diese zauberhaften Figuren nämlich auch entwickelt. Möglichst viel rausholen aus der ganzen Geschichte. Zum Beispiel auch aus den drei kleinen Schweinchen. Das ist nämlich auch nochmal so ein ganz gutes Beispiel für die Marke Disney.
Ich würde gerne mehr über die drei kleinen Schweinchen hören.
Bekommst du? Das ist eine Das ist eine uralte Geschichte, fast 100 Jahre alt, basiert auf einem Märchen. Aber dann auch wieder, wie wir das eben schon mal hatten, so wirklich so richtig Disney-mäßig umgesetzt mit Musik und was man da so alles kennt.
Sieht auf jeden Fall als Video schon mal irgendwie so ein bisschen gruselig aus. Die Musik ist auch so ein bisschen gestrig, aber man kriegt schon die Idee. Aber genau, die drei kleinen Schweinchen auch als Cashcow so ein bisschen.
Genau, und wir haben das jetzt nicht wegen dieses Liedes hier eingespielt, sondern das ist echt ein gutes Beispiel, weil diese drei kleinen Schweinchen waren schon damals so angelegt, dass man möglichst viel Geld mit ihnen verdienen konnte.
Die gab es als Figuren, als Spiele, als Seife, als irgendwas zu essen. Also das war, hat man eigentlich in den 30er Jahren schon begonnen und Disney gehörte da zu den Vorreitern auf jeden Fall.
Also echt sehr, sehr früh hat Disney das schon gemacht und das zieht sich bis heute genauso durch. Alles wird genau so entwickelt, dass man es immer und immer und immer und immer wieder verwerten kann.
Das klingt jetzt erstmal wenig romantisch, aber gut, wir sind ein Wirtschaftspodcast. Disney ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist erstmal vielleicht nicht überraschend.
Nee, aber mal auch wiederum ein Unternehmen, das die Werte der Figuren, sagen wir mal, nicht immer selbst vertritt vielleicht. In den vergangenen Jahren gab es nämlich Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Disney, in den Parks, in den Zulieferbetrieben, die das Spielzeug für Disney produzieren. Also so richtig heile Welt ist das bei Disney offenbar irgendwie nicht.
Die Disney-Welt als Unternehmenswelt, die ist nicht heil und die war auch nie heil. Also es gibt natürlich da sehr viel Kritik an der Unternehmenspraxis, wie mit den Angestellten umgegangen wird, wie die Löhne festgesetzt werden, dass es zum Beispiel lange Zeit keine Möglichkeit für die Angestellten gab, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die agieren nach kapitalistischen Gesetzen und nicht nach irgendwelchen humanitären.
Und zu diesem ganzen Themenkomplex gab es auch vor gut 2 Jahren einen Dokumentarfilm, ausgerechnet von der Großnichte von Walt Disney übrigens, die den Konzern da sehr kritisiert. The American Dream and Other Fairy Tales heißt der, packen wir euch auch in die Shownotes. Und da geht's unter anderem genau um das, was Ingrid Tomkowiak sagt. Schlechte Bezahlung und nicht besonders gute Bedingungen für die, die für die gute Laune eigentlich in zum Beispiel den Themenpark sorgen sollen.
Und da ist ja die Frage, und die stellt sich mir da sehr deutlich, wie kann das denn sein? Das ziemlich positive Image von Disney auf der einen Seite und gleichzeitig das, was da so im Hintergrund steht, nämlich ein Konzern, bei dem es um Rendite geht und wo es dann auch gar nicht so zauberhaft zugeht wie in den Filmen.
In der Forschung gibt es einen Ansatz, den nennt man die ästhetische Zweideutigkeit der Unterhaltung. Wenn man sich unterhält, dann unterhält man sich auf der einen Seite und nimmt diese Figuren wahr und fühlt mit denen. Und zum anderen aber weiß man ganz genau, das ist eine fiktive Figur, die wurde vom Disney-Konzern entwickelt, damit dieser Konzern Geld verdient. Das weiß man eigentlich alles im Hintergrund. Und trotzdem fühlt man mit dieser Figur mit.
Also wir wollen alle irgendwie unterhalten werden und es ist auch irgendwie verständlich und auch in Ordnung, jetzt nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen beim Schauen zu haben. Gleichzeitig, und das ist ja unsere Geschichte für euch und unser ein Stück weit der Bildungsauftrag der Folge, was macht dieses Unternehmen eigentlich hauptberuflich? Womit macht es sein Geld?
Disney ist einfach ein extrem gutes Beispiel für Storytelling in der Wirtschaft. Bei all der Romantik, Vereinfachung, gute Laune, Disneyfication. Man darf eben auch nicht vergessen, warum all das gemacht wird, nämlich weil es ums Geld geht.
Und ums Geld ging es auch 1955, als Disney das erste Disneyland in Kalifornien eröffnet hat. So, und jetzt ist die Frage, wo eigentlich die Musik herkommt.
Hinterfrag's einfach nicht. Wir machen jetzt mal einen Ausflug in den Freizeitpark.
Wir denken uns hinein. Freizeitpark. Wir sind auf so einem Frozen Ride mit Elsa und so. Haben wir auch recherchiert, gibt's wirklich. Es gibt einen Frozen Tonbeutel da hinten, Frozen Krapfen.
Und Frozen Schulmäppchen. Hier sind Kuscheltiere und ein aufblasbarer Schneemann.
Moment mal, und da hinten ist sogar eine Frozen Bratwurst.
Es wäre auf jeden Fall vorstellbar, dass es die gibt. So wie früher arbeitet nämlich Disney auch heute noch. Nämlich möglichst alles rausholen aus den Figuren, wie hier bei Frozen. Zum Beispiel im Freizeitpark. Die gibt's nämlich mittlerweile in den USA, in Frankreich, in Japan, in China. Und überall sind auch diese ganzen Figuren.
Und seit etwa 30 Jahren übrigens auch auf dem Meer. Es gibt nämlich auch Disney-Kreuzfahrten.
Und das ist wirklich nochmal ein Ding. Ich habe mal übernachtet in Miami am Hafen und da stand so ein riesen Disney-Schiff. Das hat mich überrascht, weil ich wusste nicht, dass es die gibt. Und ich habe dann mal geschaut auf diesen Kahn, das ist das größte, passen 5.555 Passagiere. Das ist faszinierend. Und was mir aufgefallen ist, man muss Disney, glaube ich, wirklich, wirklich mögen, wenn man damit fährt. Da sind überall Leinwände mit Disney-Filmen, überall tanzen Figuren und das Schiffshorn spielt Disney-Melodien. Das ist komplett absurd.
Ja, also hier haben wir die Auflösung des nervigen Sounds vom Beginn. Es ist ein Schiffshorn mit der Originalmelodie von Sei hier Gast aus Die Schöne und das Biest. Es ist schon extrem, sich ohne wegrennen zu können, auf so ein Schiff zu begeben.
Ja, weil die ziehen das einfach von Anfang bis Ende komplett durch.
So, die Themenparks und die Kreuzfahrten sind zwar auch heutzutage noch ein sehr wichtiger Teil des Unternehmens, aber Disney hat vor allem in den 90ern und 2000ern in einem anderen Bereich zugekauft, nämlich eher in der Fernsehbranche.
Das ist in der Geschichte des Konzerns auch immer mal wieder passiert, dass sie ihr Geschäftsmodell angepasst haben. Also, dass man sich jetzt nicht nur auf die Riesenfiguren wie Mickey Mouse und Donald Duck verlässt, sondern auch einfach mal schaut, wie könnte man sonst noch Geld verdienen.
Genau, 1995 kauft Disney den Fernsehkonzern ABC für 19 Milliarden US-Dollar.
Das ist übrigens der, wenn ihr bei Social Media mal so durchscrollt, mit Jimmy Kimmel. Der ist da ja sehr präsent und der ist bei ABC.
Und mit diesem Kauf von ABC hat Disney 10 Fernsehsender gekauft, 21 Radiosender und eine 80-prozentige Beteiligung auch am Sportsender ESPN. Also auch beim Sportstreaming verdient der Konzern mit. Das heißt, so langsam wurde aus Disney jetzt mehr als nur so eine Ansammlung von Winnie Poohs und Donald Ducks, sondern eben ein riesiger Entertainment-Konzern.
Und diese Geschichte, die könnte jetzt märchenhaft, Disneyhaft immer so weitergehen. Mit weiteren Filmen, mit weiteren weltbekannten Liedern und Charakteren, mit dem König der Löwen, mit Pocahontas, mit dem Glöckner von Notre Dame, mit all diesen Filmen, die die Marktmacht von Disney bei Animationsfilmen zeigen. Aber dann kamen die 2000er.
Genau, und da ging es für Disney zumindest im Filmbusiness, muss man sagen, erstmal stärker bergab. Und ein Grund dafür liegt bei zwei Filmreihen, die statt gezeichneten Löwen echte Menschen oder zumindest sowas Ähnliches wie echte Menschen gezeigt haben. Erhebend.
Ja, der Herr der Ringe ist das. Und natürlich in der Zeit auch Harry Potter. Das hier ist, wie gesagt, der Theme-Song der Herr-der-Ringe-Reihe. Die drei Teile Herr der Ringe kamen 2001, 2 und 3 raus und die haben damals richtig eingeschlagen. Aber das Problem, diese großen Kino-Hits, die kamen alle nicht aus dem Disney-Konzern. Disney hat hier also gemerkt, es sind ganz andere Sachen angesagt als das, was wir so im Angebot haben. Und ein Ergebnis, Disney entlässt im Jahr 2005 nach über 20 Jahren seinen CEO. Und das Unternehmen entscheidet sich dann noch, neuen Content und neue Filmstudios aufzukaufen. Zum Beispiel 2006 Pixar für 7 Milliarden US-Dollar. Dann kauft Disney 2009 Marvel für 4 Milliarden US-Dollar und 2012 auch noch Lucasfilm und damit die Rechte an den Star Wars-Filmen.
Und das waren natürlich alles Filmrechte und Geschichten, die zumindest bis vor 5 Jahren, muss man sagen, die Kinos absolut beherrscht haben. Und wo auch Kommentatoren in den USA zum Teil gesagt haben, dass Disney jetzt eine zu starke Marktmacht bekommt, weil dieses eine Unternehmen eben einen Großteil des Filmmarkts beherrscht und damit auch beherrscht, was wir alle so an Geschichten bekommen. Fast 40% der verkauften Kinotickets in den USA waren 2019 Filme aus dem Disney-Imperium. Und diese Marvel-Filmreihe, die Star Wars-Nachfolgerfilme und Serien, all das spült Geld in die Kassen von Disney.
Aber all das bringt natürlich gar nichts, wenn die Menschen nicht mehr ins Kino gehen oder wenn sich die Mediengewohnheiten grundsätzlich ändern. Das sehen wir ja alle. Wir gucken kaum noch Fernsehen, sondern sind zum Beispiel sehr viel mehr bei Streaming unterwegs. Es gab einen Aufstieg des Streamings und durch diesen Aufstieg steht Disney vor seiner nächsten Herausforderung. Und weil das so wichtig für Disney zu sein scheint, schauen wir nochmal genauer auf Streaming, übrigens diesmal nicht auf die AGBs. Und dafür holen wir uns Hilfe von einem Experten und den lassen wir einfach mal sich selbst vorstellen.
Christian Zabel, ich bin Professor für Unternehmensführung und Innovationsmanagement an der TH Köln.
Christian Zabel beschäftigt sich mit dem Streamingmarkt und aber auch damit, wie sich das Mediengeschäft so insgesamt verändert und wie sich auch unsere Konsumgewohnheiten ändern.
Man sieht natürlich die enormen Verschiebungen, die dort stattfinden. Wenn ich mit Studierenden spreche in meinen Kursen, da muss ich mit Fernsehen schon fast gar nicht mehr kommen.
Und damit sind wir bei uns allen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und das hat natürlich Auswirkungen auf große Medienunternehmen wie Disney. Wenn die Leute einfach nicht mehr in die Kinos gehen, wenn sie im Fernsehen nicht mehr die Filme schauen, dann muss sich das Unternehmen halt irgendwas einfallen lassen, um weiter Geld zu verdienen. Das Problem ist aber, der Streaming-Markt, der hat es so an sich, dass die Konkurrenz einfach sehr, sehr stark ist, sehr, sehr groß ist und die Konsumenten, können wir sagen, vielleicht auch ein bisschen sprunghaft sind.
Die meisten Menschen haben schon ein Streaming-Abo und zwar nicht nur eins oder zwei, sondern eher drei oder vier. Und wir sehen jetzt eher so einen Verdrängungswettbewerb, weil man natürlich ein paar Probleme in dem Markt hat. Also einerseits ist die Markentreue sehr, sehr gering. Ja, das heißt, die Kunden kündigen diese Abos in erheblichem Maße. Ja, wir haben also Kündigungsraten von 3, 4, 5%, aber pro Monat. Das heißt also, wenn Sie das mal hochrechnen auf ein Jahr, dann haben Sie vielleicht 30, 40, 50, 60% Ihrer Kundenbasis am Ende des Jahres ist gar nicht mehr da.
Und das ist natürlich für alle Streaming-Unternehmen, aber auch für ein Streaming-Unternehmen wie Disney, was so stark auf Markentreue und auf die ganzen berühmten Figuren baut, sehr schwierig. Und Christian Zabel sagt auch, das Modell Streaming lohnt sich im Prinzip nur für ganz wenige Anbieter am Markt. Und bei Disney Plus stagnieren die Zahlen seit einigen Jahren eher. Die einzigen Märkte, in denen Disney Plus wirklich mehr als, sage ich mal, 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat, sind die USA und Indien.
Und ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das sind jetzt nicht so besonders gute Aussichten für so ein Unternehmen, das ja von Anfang an einfach sehr stark mit Filmen, mit Filmfiguren als Marken verbunden ist. Also sieht nicht so gut aus.
Und deshalb baut Disney jetzt vor allem bestimmte andere Geschäftsfelder weiter aus, wo es noch gut läuft, wo noch Gewinne zu holen sind und vor allem Geschäftsfelder wie Kreuzfahrten und die Parks. In den nächsten 7 Jahren sollen 8 neue riesige Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Wir werden noch öfter dieses Horn hören und die kriselnde Meyer-Werft in Niedersachsen wird sich zumindest darüber vermutlich etwas freuen.
Und nebenbei plant Disney auch noch, genau den Unternehmensteil auszubauen, mit dem unsere Folge heute mal begonnen hat, nämlich die Disney Worlds und auch die Disneylands dieser Welt.
Genau, und wenn man sich mal die nüchternen Zahlen anschaut, dann ist es so bei Disney, der Umsatz steigt zwar, sie kaufen viel dazu, es läuft viel mehr Geld durch den Konzern, aber die Gewinne stagnieren auf niedrigem Niveau und erreichen kaum das Vor-Corona-Niveau.
Das heißt also, die machen immer mehr, das kostet alles auch immer mehr, was sie da machen, aber gleichzeitig nehmen sie nicht mehr Geld ein, also es bleibt nicht mehr hängen.
Und damit steht Disney vor einer neuen Challenge und wir gehen ab zum Fazit.
So, Disney ist also wieder mal an einem Punkt, wo es sich wieder mal neu erfinden muss. Das ist in deren Geschichte, wissen wir ja, schon ziemlich oft passiert. Als sie die Parks eröffnet haben in den 50ern, neue Ära. In den 90ern, als sie so Kracher wie König der Löwen rausgebracht haben oder Ariel, wieder eine neue Ära. Oder als sie mal eben ein paar Fernsehsender dazu gekauft haben, auch das wieder eine neue Ära für den Disney-Konzern. Und jetzt wieder, weil sie sich wieder ein ganz anderes Geschäftsmodell überlegen müssen. Aber das können sie offenbar ziemlich gut.
Also was wir insgesamt gelernt haben, ist auf jeden Fall, es ist ein Unternehmen, wo viele Unternehmensteile lange perfekt aufeinander eingezahlt haben. Figuren wie Mickey Mouse auf die Parks wieder auf die Filme und die Filmmelodien auch auf sowas wie die Kreuzfahrthörner.
Bitte nicht nochmal. Was wir so zusammenfassen können ist, Disney kann vor allem eins richtig gut, nämlich Stories erzählen, Figuren entwickeln. Da sind sie wirklich Meister drin. Sie haben ihre Story wirklich im Griff. Sie wissen, wofür soll Disney stehen und das ziehen sie durch. Und genau deshalb können solche Fälle wie der von Jeffrey Piccolo und seiner verstorbenen Frau auch ziemlich gefährlich sein für das Image des Konzerns und damit auch den Konzern selbst, der ja, wie gesagt, davon lebt, dass wir alle irgendwie Teil der Disney-Welt sein wollen und dass wir abschalten wollen und nicht an diese reale Welt da draußen denken wollen.
Und deshalb wird es besonders spannend, ob Disney weiter so gut darin bleibt, seine ganz eigene Story zu erzählen, denn das machen börsennotierte Unternehmen auch gern. Und gerade auch, weil es viele andere Unternehmen gibt, die gerade im Streaming-Markt unterwegs sind, die das auch sehr gut können.
Achtung, jetzt doch nochmal.
Wir möchten hier an dieser Stelle allen Hörnern dieser Welt und allen Anwälten dieser Welt danken, dass wir bisher nicht verklagt wurden.
Danke Anwälte, danke Markus.
Danke Christopher, es war wunderschön.
Prost, und Autoren der Folge waren Christopher Jenert und Markus Wolf.
Den Faktencheck haben Florian Twente, Jill Binder und Johanna Klenke gemacht.
Und ein besonderer Dank geht auch noch raus an Jens Többen.
Die Produktion hatte Shukri Gustmann.
Und die Redaktion hatte Anne Göbel.
Bis zur nächsten Folge in 2 Wochen. Ciao, tschüssi.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.